Basel-Podcast Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur 10. Folge, quasi Jubiläum heute, mit der lieben Nina Hoffmann. Nina, ich bin sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht gedacht, als ich dir über Instagram geschrieben habe. So 25.000 Abonnenten. Ich dachte, wow. ja, also wirklich, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du heute hier in meiner Küche sitzt und dir Zeit für mich nimmst.
Ja, wenn jemand aus Saalfeld kommt, dann,
das stimmt,
dann muss man da schon antworten.
Ja, ja, ganz kurz zu dir, damit die Hörer und Hörerinnen auch wissen, was die Folge heute auf sich hat. Man kann ja eigentlich schon sagen, dass du Mountainbike-Meisterin bist. Wenn man so. Oder wie würdest du dich denn selbst bezeichnen, wenn dich jemand fragt, was du so machst?
Ja, mittlerweile wahrscheinlich als Mountainbiker. Ja, vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren hätte ich noch gesagt, na, ich studiere Psychologie und ich fahre ein bisschen Fahrrad. Das war immer so, also wirklich meine Standardantwort war immer, ich fahre Fahrrad. Und dann haben die Leute sich immer so gedacht, ja, okay, ich fahre Fahrrad. Es war auch ziemlich witzig, vor 2 Jahren habe ich einen neuen Mitbewohner in meiner WG bekommen und habe ich auch gesagt, ja, ich studiere Psychologie und ich fahre ein bisschen Fahrrad. Und irgendwann hat er dann so mitgekriegt, der Bus dort unten, der steht und die ganzen Sponsoren drauf. Dann hat er meine Fahrräder ein bisschen genauer angeguckt und dann fragt er so nach einer Woche, sag mal, du fährst nicht nur Normalfahrrad, also, naja, ich fahre halt Downhill.
Ja.
Das war so, als er das im Nachhinein nochmal erzählt hat. Das war super witzig.
Das hast du gar nicht mehr wahrgenommen in dem Moment, oder?
Nee, ich sag halt irgendwie immer, ich fahre Fahrrad und will das immer gar nicht so an die große Glocke hängen.
Ach, geil.
Ja, aber mittlerweile ist es ja schon so ein bisschen Profisport geworden und ist auch jetzt mein, oder das, was ich primär mache, das Studium ist halt jetzt erstmal in den Hintergrund gerückt. Also ich muss halt noch meine Masterarbeit schreiben, dann bin ich fertig. Deswegen ist da nicht mehr so viel zu tun und jetzt konzentriere ich mich schon seit so letzten Jahr ziemlich explizit auf den Sport und ja.
Genau, der größte Titel war in Maribor. Yeah. Wird das so ausgesprochen?
Maribor, ja. Kannst du es ruhig deutsch aussprechen.
Okay. Das war 2020, ne?
Ja, genau, das war letztes Jahr. Also es war eigentlich ziemlich cool, weil wir die ganze Zeit letztes Jahr nicht wussten, ob noch eine Saison stattfindet oder nicht und es wurde immer verschoben und ich habe dann irgendwann im Juli, August gesagt, boah, verschiebt doch einfach jetzt die ganze Saison, weil wir können uns nicht, also wir wissen nicht, ob was ist oder nicht und dann können wir uns wenigstens auf 2021 vorbereiten und wissen, woran wir sind. Und habe dann gesagt, oh nee, jetzt soll es doch stattfinden, scheiße, jetzt muss ich wieder fit. Also klar, ich war fit, aber so diesen mentalen Fokus auch wieder zu bekommen.
Ja, es ist ja auch immer Körper und Geist. So,
ja, ne? Genau, das ist ja nicht nur das Physische, ne? Und dann, okay, gut, gibt doch noch eine Saison. Und dann hat man sich so ein bisschen wieder eingegroovt und dann lief die WM richtig, richtig schlecht. Das war das erste Rennen gewesen 2020. Und ja, dann kam der Weltcup in Maribor und das, also ich hätte nie gedacht, dass ich dort halt meinen ersten Sieg einfahren kann, weil halt alles bis dahin in dem Jahr jetzt nicht so gut lief. Und dann war das so ein richtiger, nicht Befreiungsschlag, aber irgendwie so ein, das war einfach cool.
Ja. Und würdest du auch sagen, das war so dann der Titel, der so ausschlaggebend war für deinen ersten Karriereschritt?
Also ich glaube, ausschlaggebend war schon die Saison 2019, in der ich so meine erste volle Weltcup-Saison gefahren bin. Bin einmal Zweite, einmal Dritte geworden, also zweimal aufs Podium gefahren. Und es hat halt extrem viele Leute auf mich aufmerksam gemacht, auch mehr Sponsoren auf mich aufmerksam gemacht. Und das hat mir ermöglicht, dass ich dann 2020 meinen Sport richtig professionell jetzt auch oder seitdem professionell ausleben kann. Und der Weltcup-Titel oder dieser Weltcup-Sieg jetzt nochmal obendrauf, es hat man einfach einen Titel irgendwie und es hat man was stehen halt und das ist schon
ganz
cool.
Die Instagram-Timeline, das sieht schon immer geil aus.
Das habe ich auch nur reingeschrieben, weil ich dachte, du musst da immer irgendwas machen, die anderen auch.
Ich habe es ja auch angeguckt.
Eigentlich ist mir das immer so ein bisschen egal, aber...
Doch, nee, ich glaube es schon.
Ja, ich glaube für die Leute ist schon ganz okay, wenn man aufs Profil guckt, dass man grob weiß,
und dann fehlt noch Sponsored by.
Ja,
erklär mal kurz, wie so ein Wettbewerb abläuft für alle, die sich nicht so auskennen.
Also unsere Rennen bestehen immer aus 3 bis 4 Tagen, beim Weltcup sind es 4 Tage, mit dem ersten Tag Trackwalk, also Streckenbesichtigung. Wir gucken uns die Strecke zu Fuß an, damit wir unsere Linien uns suchen können, die Sprünge sehen, die Steinfelder sehen und wissen, auf was wir uns einlassen. Dann haben wir einen Tag Training. Und einen zweiten Tag nochmal Frühtraining, am Nachmittag eine Quali, wo sich die ersten 15 Mädels und die ersten 60 Jungs qualifizieren fürs Finale. Mhm. Und das ist dann der letzte Tag. Da ist früh auch nochmal 1 Stunde Training, dass du nochmal dich ganz kurz auf die Bedingungen einstellen kannst, während des Rennlaufs.
Also könnte es auch schon sein, dass man am dritten Tag schon rausfliegt, also dass man sich gar nicht qualifiziert?
Ja, das kann durchaus passieren. Also wenn du zu langsam bist und nicht unter die Top 15 fährst, dann war es das halt. Es gibt halt die Regelung, dass die ersten, ich glaube, 7 bis 8 Mädels in der Weltrangliste protected sind. Das heißt, die sind gesichert und die sind gesetzt fürs Finale. Weil man kann auch mal einen Platten haben oder einen Defekt oder sowas. Ja. Und um halt ja das zu sichern für die Top-Mädels zumindest, die es halt davor schon gezeigt haben, dass sie schnell sind, sind die halt gesichert und gesetzt fürs nächste Rennen.
Okay. Und es gibt wahrscheinlich vorher schon, also kennst du deine besten Konkurrenten oder sagst du, das interessiert mich gar nicht? Doch, macht man wahrscheinlich schon, oder? Ja, ja. Vorher die Leute auschecken?
Ja, also man weiß ja jetzt, wer so gut fährt und also man kennt sich jetzt auch persönlich recht gut, nachdem ich jetzt wirklich so 2 Jahre dabei bin, 3 Jahre, auch im Weltcup und wir Mädels untereinander kennen uns eigentlich alle ganz gut und helfen uns auch gegenseitig und das ist eine coole Gemeinschaft so. Aber man weiß natürlich auch, okay, auf die und die muss man Acht geben. Ja. Dann guckt man, ist sie den Sprung schon gesprungen? Wie fährt sie die Linie oder sowas? Also ich gucke da schon ab und zu nach links und rechts. Ich meine, am Ende des Tages geht es um dich und du musst dich auf dich konzentrieren. Mhm. Aber man schaut schon ein bisschen, was macht die Konkurrenz und hat die im Blick.
Ja. Aha, es ist ja krass. Und meistens bist du im Ausland unterwegs, oder? Also gibt es in Deutschland überhaupt solche Wettkämpfe?
Es gibt keinen, also es ist bisher, oder es ist lange, lange her, dass es mal einen Weltcup in Deutschland gab. Deswegen, was die Weltcuprennen angeht, bin ich immer im Ausland irgendwo. Aber meistens Europa zum Glück. Es gibt aber hier in Deutschland den IXS Downhill Cup. Hm. Und das sind kleinere Rennen, deutsche Rennen, sage ich mal, die auch, also zum Beispiel Ilmenau, Tabarz, was jetzt ja nicht so weit weg ist hier in Thüringen.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Dort habe ich auch, zum Beispiel in Tabarz bin ich mein allererstes Downhill-Rennen gefahren.
Okay.
Also da gibt es auch genügend Rennen, jetzt zurzeit gerade halt recht wenig durch Corona, aber eigentlich gibt es genügend Rennen auch für, ich sag mal, Einsteiger oder...
Obwohl mit Helm und Abstand kann man ja eigentlich einhalten. Ne?
Ja, schon, aber das ist alles, also die Organisation ist halt dann irgendwie nicht so einfach, wenn du keine Zuschauer dann so richtig zulassen darfst. Und es ist halt jetzt nicht ein Weltcup, wo der Veranstalter sich sagt, ach, ist mir egal, was am Ende finanziell rauskommt, ich brauche die Werbung einfach so. Sondern wenn das halt eine kleine Kommune macht oder so und dann mit dieser Unsicherheit und dann durften nur gewisse Starter zahlen. Wenn du aber zu wenig Starter hast, hast du weniger Stadtgeldeinnahmen natürlich. Schwierig.
Es ist schwierig, ja.
Aber es wird hoffentlich wieder.
Ja, schwierig ist immer so der Standardspruch seit Beginn der Pandemie. Ja.
Europacups finden wieder statt. Also Europacups werden ausgetragen.
Bist du geimpft?
Ja, zweifach. Okay. Alles safe.
Sehr gut. Krass. Und wenn ihr im Ausland seid, bist du da in der Gruppe unterwegs mit einem Team? Wie darf man sich das vorstellen, wenn ihr unterwegs seid? Eigentlich muss man sagen, wärst du jetzt auch unterwegs, ne? Ja. Nur bist du.
Wobei jetzt gerade wäre ich wahrscheinlich sogar die 3-4 Tage wäre ich.
Stimmt,
da.
Wir hatten ja sowieso, genau. Ja.
Nächsten Montag wäre ich wieder losgefahren. Ja. Und wäre gestern wiedergekommen eigentlich.
Was ist eigentlich passiert? Ist auch im Ausland passiert, ne?
Also beim letzten Weltcup. Also erstmal zu der Frage, wie wir unterwegs sind.
Zu viele Fragen.
Easy. Also ich habe 2020 dann mein eigenes Team gegründet und habe einen Mechaniker. Hab einen Teammanager, der das mit mir organisiert. Meine Schwester ist auf den Rennen jetzt auch immer mit dabei und unterstützt mich. Und so sind wir meistens zu viert, manchmal zu fünft, also inklusive mir, die dann dort vor Ort sind. Weil also du brauchst immer einen Mechaniker eigentlich, der dein Rad macht, der auch zum Beispiel zum Start mit hochkommt beim Warmmachen. Du brauchst dein Fahrrad oben zum Warmtreten und so eine Sachen. Der Teammanager kümmert sich halt so um organisatorische Sachen, Akkreditierungen holen, Anmeldungssachen und so ein Kram.
Dafür hat man gar keinen Kopf, wenn man selber im Geschehen ist, oder?
Ja, nicht so sehr. Also ich muss da oder habe da noch relativ viel im Kopf dafür, weil ich es halt doch alles irgendwie selber organisiere und nicht in einem großen Team fahre.
Noch nicht.
Noch nicht. aber das muss man. Und dann halt auch so Sachen, das Pit oder das Zelt halt, also das heißt bei uns immer Pit halt, muss aufgebaut werden, hergerichtet werden. Dann musst du gucken, dass das für Social Media alles gut aussieht.
Das sieht gut aus. Also ich verfolge die Story sehr gerne.
Und das sind dann so ein bisschen die Aufgaben vor Ort. Und ich muss mich da halt tendenziell ein bisschen mehr drum kümmern als andere, weil ich halt noch nicht in einem großen Werksteam jetzt fahre, wo halt alles für dich gemacht wird, da reist du halt an, dann ist das Zelt aufgebaut, dein Fahrrad steht fertig und du gehst zum Trackwalk, machst nichts weiter an dem Tag, gehst am nächsten Tag früh zum Training, alles easy. Da muss ich halt schon mich noch ein bisschen mehr drum kümmern, aber irgendwie ist es auch cool, so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen und sein eigener Chef auch zu sein und sich nach niemanden richten zu müssen.
Es hat garantiert auch seine Vorteile.
Ja, genau, also ich habe es bisher nicht für umsonst gewählt, den Weg halt so. Und bin da bisher eigentlich einigermaßen zufrieden, aber mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Ja, auf jeden Fall weiter. Naja, sagt man beim Mountainbike eigentlich weiter bergab, weil meistens fahrt ihr ja bergab, oder?
Mhm. So. Man sagt doch ganz gerne Kette rechts zum
das Reintreten. Das habe ich schon gehört.
Ja, genau. Das ist aber auch viel im Straßensport, glaube ich. Also weiß gar nicht so, ja. Aber ja, vielleicht noch sowas wie halt so ein Beinbruch, keine Ahnung.
Genau, und jetzt zu deiner Verletzung, das ist letzte Woche passiert, oder?
Ja, jetzt sind es schon fast anderthalb Wochen. Oh, ich zähle jeden Tag, weil bald darf ich sie wieder bewegen.
Ja, es ist so schrecklich.
Furchtbar. Ja, das Problem ist jetzt
sogar, dann merkt man die Sucht.
Ja, übelst. Ja, ich habe schon trainiert, ne? Ich habe auch Muskelkater. Zum ersten Mal endlich wieder vom Krafttraining gestern.
Ich habe also schon gesehen.
Beine geht ja. Es war nur Kraftausdauer, weil ich kann keine schweren Gewichte nehmen oder so, aber nee, das geht schon. Ja, ich habe, also ich bin beim Weltcup in Liège im quasi mehr oder minder letzten Trainingsrun. Ich habe mich entschieden, das war ein relativ großer technischer Sprung. Und weil Leogang, der erste Weltcup, schon nicht so gut gelaufen ist und ich das Rennen nicht fahren konnte, weil ich im Training davor schwer gestürzt bin, habe ich gedacht, okay, take it easy. Springst den Sprung nicht, dass es dabei schief geht.
Ja.
Und wobei ist es schiefgegangen, indem ich den Sprung durchgerollt bin. Und das ist so richtig bitter.
Das ist immer das, aber irgendwie entstehen Verletzungen immer bei solchen unnötigen Sachen.
Also wir haben es tausendmal analysiert und ich habe, also manchmal haben wir auch einfach Pech, ne? Ich meine, es passieren auch Stürze, wenn du unachtsam bist oder irgendwas falsch machst und so weiter. Und das war einfach eine dumme Verkettung von ungünstigen Sachen und einfach Pech gehabt halt. Und ich bin halt ich wollte halt quasi, der Sprung ist so, weiß ich nicht, 3-4 Meter hoch und 4-5 Meter lang und ich wollte halt einfach durchrollen.
Ja.
Und es hat beim ersten Mal geklappt und beim zweiten Mal wollte ich es halt ein bisschen zügiger machen, weil zum Rennen musste auch schnell fahren. Naja, und dann habe ich mich, also wahrscheinlich hing ich einen kleinen Mühe zu weit hinten drauf und habe an der Kante einen kleinen Kick gekriegt und bin halt einfach eigentlich im Prinzip oben an der Kante nach unten auf den Fußweg gefallen.
Oh, Scheiße.
Und dann waren die Lichter mal aus für 3-4 Minuten.
Echt? Warst du richtig ausgenockt?
Ich war bewusstlos, ja. Das hatte ich noch nie gehabt, das war eine komplett neue Erfahrung.
Ja.
Ich glaube, es war ganz gut, dass ich bewusstlos war, weil ich denke mal, ich habe mal auch 1-2, keine Ahnung, Minuten keine Luft gekriegt.
Ja.
Und dann bin ich aber wieder zu mir gekommen, habe gemerkt, oh, okay, krass. Du lebst, das ist schon mal gut.
Aber irgendwie ist nicht alles an der richtigen Stelle.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass ich meine Hände und Beine bewegen konnte. Weil ich hatte ein ganz komisches Gefühl am Hals und im Nacken und der hat sich irgendwie unsicher und unstabil angefühlt. Und dann dachte ich, okay, geil, ich kann meine Arme bewegen. Ja. Aber das Erste, was ich gesagt habe, oder mit einer der ersten Dinge, die ich dann gesagt habe, ist, dass sie meinen Nacken stabilisieren sollen, weil ich mich irgendwie da total scheiße fühle.
Ja.
Und meinen Helm erstmal nicht abnehmen sollen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mein Schulterblatt ist wahrscheinlich gebrochen, weil irgendwie hat sich hinten am Schulterblatt, also hat einmal Schmerzen gehabt. Und meine Rippe hat wehgetan wie Sau. Und das war es aber eigentlich gewesen, so. Naja, und dann haben sie mich dann irgendwann halt transportfähig gemacht und abtransportiert und dann irgendwann nochmal ins Krankenhaus gebracht und dort haben sie dann ein Ganzkörper-CT gefahren und das waren halt so 5-6 Stunden, bis das alles geschehen war und da liegst du natürlich dann da und denkst dir die ganze Zeit so, oh, hoffentlich sind die Wirbel in Ordnung.
Ja.
Hoffentlich ist nichts so Schlimmes an der
Schulter.
Ja, man überlegt sich da sonst was da alles sein könnte und überlegt schon, wie lange ist man jetzt raus und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen die Ärzte so rein und meinen halt, ja, dein Schlüsselbein ist gebrochen. Und ich so, wie? Nur das Schlüsselbein? Ich habe alles nochmal nachgefragt, ne? Französische Ärzte, ich wusste ja nicht, ob die mich so richtig verstehen. Und durch, ist meine Rippe okay? Ist meine linke Schulter okay? Ist meine rechte Schulter okay? Ist mein Hals okay? Ist mein Kopf okay? Auch im Bauchraum nichts oder so, ne? Ich meine, nein, nein, alles in Ordnung, nur das Schlüsselbein gebrochen. Und dachte, geil. Geht's heim, am Montag am besten OP, Platte drauf, 6 Wochen bist wieder fit. Ja, aber es hat sich dann alles ein bisschen... Es hat sich dann so herausgestellt, dass ich Montag hier beim Arzt war, der gesagt hat, das Schlüsselbein ist gar nicht so das Problem. Das ist nur eine kleine Ecke abgesplittert. Mhm. Das kann man nicht operieren, das muss so heilen. Aber deine Bänder, Schulter-Eck-Gelenksprengung. Ich so, nein,
nicht Bänder. Nicht die Bänder, nicht dauerhaft.
Das war so richtig, nein, nein, nein.
Ja.
Ab ins Uniklinikum, dort nochmal geröntgt, die gesagt, OP. Ich so, fuck.
Mhm.
Nochmal mit meinem Sportarzt in Jena gesprochen, der... Naja, für ihn sieht das nicht aus wie OP, wir machen MRT gemacht. Nochmal mit einem anderen Arzt telefoniert, der ist Sportarzt für den BDR, für den Bund Deutscher Radfach und macht dort halt viel. Mit dem habe ich schon öfter mal Kontakt und der meinte auch so, naja, rein optisch, er ist jetzt zwar nicht an mir dran, aber es sieht nicht aus wie OP, schick mir mal das MRT. Naja, und dann hat es dann Donnerstag letzte Woche endlich geheißen, keine OP. Die Bänder sind dran, die Bänder sind in Ordnung, halt nur stark gedehnt. Und du wirst es so hinkriegen. Und das war dann wieder eine kleine Erleichterung so, weil...
Aber ein psychisches Auf und Ab,
die ganze
oder?
Zeit. Also das Schlimmste war eigentlich so von letzten Montag bis Donnerstag, wo man so die Diagnose kriegt, okay, Schulter-Ecklenksprengung, ich muss operiert werden. dann rudert der andere Arzt zurück und sagt, ob das operiert werden muss, muss es nicht. OP, Schulter-Ecklingssprengung heißt aus, Saison ist rum halt. Ja. So, und dann war ich halt komplett down und dann, na, vielleicht doch keine OP, aber was sagt jetzt das MRT? Auf den Befund warten, also MRT erstmal bekommen so schnell und dann auf den Befund warten. Und
Psychothriller.
Und jetzt ist es halt so, dass ich, also ich darf trotzdem die Schulter eigentlich jetzt erstmal 3 Wochen nicht so wirklich bewegen, weil der Bruch ist halt nach wie vor drin oder da halt. Ja. Das Nervige ist, sie tut halt jetzt nicht mehr weh und ich kann sie eigentlich bewegen. Also gar nicht über Kopf und so Sachen, aber ich kann eigentlich recht viel damit machen, aber darf halt nicht so richtig.
Ja.
Das heißt, es ist halt ein bisschen Geduld haben, noch irgendwie 1,5 Wochen. Und dann
jetzt machst du viel so auf dem Hometrainer, dass du die Arme nicht belasten musst. Und
genau, ich habe dann eigentlich gleich letzten Donnerstag angefangen, wo ich dann so, also wo ich dann wusste, okay, keine OP, da war die Motivation irgendwie auch wieder da. Ne?
Aber man kann es nicht dann so 24 Stunden ohne.
Das Nein, es geht nicht. Es geht auch nicht. Ich bin die 3 Tage davor, war ich ganz viel spazieren und bin einfach nur rumgelaufen draußen, dass ich mich bewege.
10.000 Schritte sind ein Witz. Das ist wirklich.
Ich kann es laufen schon nicht mehr sehen eigentlich. Nee, und dann halt zumindest so halbe Stunde auf dem Hometrainer, dass du ein bisschen Blutfluss wieder in Gang bekommst, weil das hilft ja auch. Low Intensity. Ja, genau, richtig. Also wirklich nur 120er, 30er Puls, um alles wieder in Gang zu bekommen. Und da auch erstmal noch ohne Abstützen auf dem Rad und allem. Dann war ich auch Freitag oder im Gym quasi mit meinen alten Sperrwurf-Kollegen, hab denen mal Hallo gesagt und hab natürlich gleich ein bisschen probiert. Geht Beinpresse schon?
Ja, stimmt.
Zwar wenig Gewicht, aber geht. Ja, und jetzt habe ich mir ein bisschen einen Plan gemacht. Beine trainieren halt. Rumpf geht auch noch nicht so richtig, weil die Rippe ist also echt gut geprellt und man glaubt, also ich kann keine Sit-Ups und nichts machen. Ich bin bis vor 2 Tagen nicht alleine so richtig aus dem Bett rausgekommen.
Oh, krass.
Weil ich mich immer nicht aufrichten konnte.
Da merkt man mal, wie viel man seinen Arm auch braucht, ne?
Ja.
Das ist eigentlich echt erschreckend.
Ja, und die Schulter, das ist auch so krass, egal was du machst, ständig ist die Schulter da irgendwie involviert. Halt mal eine Schulter ruhig, das ist echt schwierig.
Ganz schlimm. Vor allem als Hochleistungssportlerin.
Ja. Aber ja, das ist halt jetzt, ich mache halt jetzt das, was ich machen kann und versuche mich halt fit zu halten. Und in jetzt 5,5, 6 Wochen ist halt WM.
Ja.
Das habe ich im Hinterkopf, aber abwarten.
Was denkst du, wie lange wird das, oder was sagen die Ärzte?
Naja,
also mit dem kleinen Abbruch damals?
Ja, der Arzt hat halt gesagt, WM kann ich vergessen und ich soll das Ding jetzt ruhig halten hier und mal ein bisschen Geduld haben.
No way.
Ich weiß halt, wenn man zu früh anfängt, dass man sich da auch vieles wieder kaputt macht. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich keine Arthrose im Gelenk bekomme, weil wenn man es zu früh, also wenn es noch nicht stabil ist und du fängst es an zu bewegen, ist halt kacke. Ich denke mir halt immer, wenn es nicht wehtut, mach so und
auf den Körper hören, versuchen
jedenfalls. Ja, genau, das versuche ich halt jetzt gerade wie die Sau. Also wenn ich draußen rumlaufe, trage ich schon meine Bandage und so. Und aber wenn ich irgendwie jetzt im Haus bin und zu Hause.
Ja.
Mein Gott.
So ein bisschen, ich finde, man darf den Körper auch immer nicht zu viel schonen.
Also ich denke, selbst bei einem Knochenbruch, also ich meine, klar ist was gebrochen, aber ich belaste es ja nicht.
Ja.
Also ich nehme keine Gewichte in die Hand und nichts, aber so leichtes Bewegen ist vielleicht auch
ist, ganz okay. Also, ich denke auch.
Stimmt.
Und was wäre nach der WM, wenn das nichts werden würde? Ich spreche nur im Konjunktiv.
Ja. Ich sehe das wirklich noch skeptisch mit der WM.
Ja.
Also ich bin da vorsichtig optimistisch. Ich habe es auch noch nirgendwo irgendwie gepostet oder gesagt, dass ich dort starten
will. Ja, sonst wäre der äußere Druck, würdest du ja zusätzlich dich noch
das
belassen.
Das muss nicht sein, ja. Die Woche drauf ist halt ein Weltcup noch. Aber ich glaube, wenn ich halt zur WM nicht fit bin, dann bin ich auch die Woche drauf nicht wirklich fit. Das macht jetzt nicht so viel. Und dann sind nochmal 2 Wochenenden frei und dann ist Weltcup oder 1 Wochenende frei. Und dann ist in Snowshoe nochmal Weltcup in den USA, Doppelweltcup, also nochmal 2 Runden.
Das heißt, wenn du dich jetzt vollständig regenerieren würdest, wärst du da ready.
Also ich denke, also Snowshoe, das sollte auf jeden Fall klappen. Das wären 10 Wochen, 11 Wochen vom Sturz an. Das muss eigentlich funktionieren.
Ja.
Das einzig Doofe ist halt so ein bisschen USA, Flug buchen, Unterkunft buchen, Mietauto buchen. Wenn ich das erst eine Woche vorher entscheide, weil ich halt sage, es geht vielleicht. Also das ist gerade mega nervig, weil ich würde es am liebsten halt jetzt alles buchen, damit es halt nicht so teuer wird, weil kurz vor der, also du kriegst vielleicht dann auch keine Flüge mehr und so. Du musst dich in den USA jetzt auch mit Visum und allem kümmern halt.
Ja, und dann wegen Corona so weiß man ja auch immer nicht. Und
Das nervt mich ein bisschen.
Oh, das ist psychisch halt belastend, finde ich, immer, wenn man...
Ja.
Also kurz vor knapp will man es ja
nicht. Und wenn man dann fit ist und hat nichts organisiert und nichts gebucht, dann ärgert man sich ja auch.
Ist noch schlimmer, ja.
Aber wenn man es organisiert und bucht und bezahlt alles und dann, das ist halt jetzt auch so der Nachteil an einem eigenen Team.
Ja.
Wenn ich jetzt, glaube ich, in einem großen Team fahren würde, ja, die würden das halt alles organisieren für mich. Und wenn ich dann nicht fahre,
dann wieder stornieren.
Richtig, ist es nicht mein Risiko, aber so ist es halt jetzt mein Risiko.
Stimmt.
Und ich bin dafür verantwortlich. Das ist schon ein bisschen bisschen belastender.
Ja, na dann hoffen wir mal, dass so in 2-3 Wochen irgendwie...
Ich denke auch. Ich habe jetzt auch zu allen gesagt, gib mir mal jetzt 2 Wochen noch, bis die grobe Akutphase vorbei ist. Und dann kann man vielleicht auch eher abschätzen, wann die Schulter... Also so ein Knochenbruch braucht halt trotzdem 6 Wochen, bis man den richtig belasten kann. Und dann ist es halt nur noch eine Woche bis zur WM. Und ob ich dann wieder genügend Kraft halt in der Schulter habe, wage ich ja fast zu bezweifeln. Deswegen versuche ich jetzt irgendwie, die Kraft aufrechtzuerhalten. Aber müssen wir schauen, wie gut das halt funktioniert und wie sich die Schulter dann anfühlt.
Das Beste hoffen. Aber es ist schwierig. Ist das deine erste große Verletzung oder hattest du vorher schon?
Ich habe mich 2019 auch an der rechten Schulter verletzt. Das ist ein bisschen mein Sorgenkind jetzt. Da habe ich mir die Supraspinatus-Sehne angerissen.
Das klingt super schlimm.
Das war 3 Tage vor Abflug zur WM.
Oh nein.
Da habe ich auch schon die WM verpasst. Ja. Das war aber nicht ganz so schlimm, weil die Saison 2019 gut gelaufen ist und es war halt irgendwie nur die letzten 2 Rennen, die ich dann verpasst habe. Das war psychisch irgendwie easy zu verkraften.
Okay.
Jetzt ist es irgendwie bitter, weil der erste Weltcup schon kein Rennlauf gefahren. So, dann waren jetzt noch 1 Rennen gewesen, wo ich ganz gut war, so okay, aber ich bin eigentlich ein richtiges Rennen bisher gefahren dieses Jahr. Und jetzt ist er mal irgendwie verletzt und jetzt hat man irgendwie auch, also 2019 hatte ich irgendwie nicht so diesen Druck, wieder fit werden zu müssen, weil ich wusste, es ist eh Off-Season und wenn es eine Woche länger dauert, dauert es halt eine Woche länger. Jetzt hat man irgendwie schon so ein bisschen den Druck und möchte natürlich auch, will aber auch keinen falschen Ehrgeiz zeigen.
Du willst nicht komplett zerstören. Es ist,
es ist super
schwierig. Ich finde, es ist ein ganz schwieriger Grat zwischen nicht übertreiben und Emotionen.
Und es ist auch jeden Tag anders so.
Ja.
Du stehst früh auf und denkst dir so, ach geil, heute fühlt sich die Schulter gut an, geben wir Gas. So, ne? Und dann stehst du nächsten Morgen auf und denkst dir so, oh, irgendwie zwickt's und irgendwie tut's weh, wenn du sie nach hinten drückst. Und,
ich finde es krass, als Hochleistungssportlerin ist extrem schwer, in seinen Körper reinzuhorchen, weil man irgendwann nicht mehr weiß, geht's mir jetzt gut, geht's mir besser, keine Ahnung.
So ganz witzig, am Montag zum Beispiel war ich super gut drauf und kann schon wieder voll viel bewegen, übers Wochenende voll viel besser geworden. Montag nochmal mit meinem einen Arzt telefoniert, du hast die Schulter ruhig zu halten, der Bruch ist nicht ausgeheilt.
Das wollte ich nicht hören.
Zack, Montagabend hat die Schulter wehgetan. Safe nur wegen des Telefonats, weil man so gedacht hat, scheiße, jetzt habe ich jetzt zu viel gemacht.
Psyche damit, gut, muss ich dir ja nicht sagen, als Psychologiestudierende. Ja, ja. Wie ist das, habt ihr da... Also du als Sportlerin, hast du da auch jemanden, an den du dich wenden kannst, dass man nicht so in den Gedanken versinkt?
Ich habe nicht direkt jetzt einen Sportpsychologen. Hm. Es gibt da einige Sportler, die da durchaus Ansprechpartner haben. Ich würde das so bezeichnen, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, mit denen ich reden kann.
Was fast besser ist eigentlich. Weil man
am Ende ist so ein Sportpsychologe, muss, finde ich, auch einfach ein guter Kumpel, nicht Kumpel, aber ein... Du brauchst eine bestimmte innere Beziehung dazu.
Beziehung so. Braucht man auf jeden Fall.
Genau, und von daher glaube ich, wird das sowieso so werden, wenn man jetzt einen Sportpsychologen aktiv oder so hat, dass man dann ein enges Verhältnis irgendwann dazu zu der Person aufbaut. Und ich habe das halt so ein paar anderen Personen in meinem engeren Umfeld halt, unter anderem mein Teammanager halt, der mich auch jetzt mittlerweile sehr gut kennt und versteht halt und so, mit dem diskutiere ich dann viel und mit meiner Schwester halt auch.
Ja.
Und da hat man dann so von mehreren Seiten.
Was auch extrem wichtig ist in solchen Situationen, finde ich, sonst versinkt man so schnell selbst irgendwie.
Ja, genau. Und was mir immer gut tut, ist irgendwie Bestätigung bekommen oder eine andere Meinung einfach von jemandem zu hören.
Ganz wichtig. Oder auch, jetzt mach mal bitte locker
und
30 zusammen, auch wenn es schwierig ist. Ja.
Oder der dir halt sagt, hey, jetzt hör mal nicht zu sehr da und da drauf und wir konzentrieren uns hier und hier und du machst jetzt das und das und ohne Diskussion, weißt du so.
Das stimmt. Sonst verkopft man sich ganz schnell in seinem eigenen Weg und kommt gar nicht mehr klar.
Ja.
Du sagst, deine Schwester, die begleitet dich jetzt auch auf einen Wettbewerb mit und verdient ihr Geld mit.
Die studiert in Leipzig Lehramt, Sport und Englisch.
Auf digital klappt das ja dann immer gut dann auf der Deswegen, Piste. Deswegen, genau. Nebenbei, oder?
Tatsächlich schon. Sind auf der Autofahrt hat sie dann die Uni gehört.
Ja,
Die ist jetzt die hat geplant, diesen Sommer bei allen Rennen, außer jetzt USA, mitzukommen und mit dabei zu sein, weil sie es halt einfach zeitlich gut hingekriegt hat mit dem Studium und so und voll Bock hat, mich zu unterstützen.
Oh, voll schön.
Und war letztes Jahr auch schon halt bei ein paar Rennen dabei und es hat halt gut funktioniert und das ist immer mega cool, weil die kümmert sich immer alles so drumherum und ums Essen und um Social Media so ein bisschen ja. Und um dies und das.
Ach so, sie macht dann, das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, machst du die ganze Zeit deine Posts oder hauptsächlich?
Also die Posts mache ich komplett selber eigentlich. Die Storys auf dem Rennen meistens auch, aber zum Beispiel jetzt in Léger hat meine Schwester da auch ein bisschen was gemacht, weil ich dann gesagt habe, boah, ich habe halt überhaupt gar keinen Kopf dafür, kannst du mal, habe ich halt immer mein Handy in die Hand gedrückt und dann hat sie halt Zielein aufgefilmt oder hat frühes Pit ein bisschen gefilmt und ein Foto von der Stadtnummer gemacht oder so Sachen und das dann hochgeladen.
Es ist schon wichtig, so sozial, also medial präsent zu sein, ne? Auch für Sponsoren und so, oder?
Also das ist so krass, wie sehr sie sagen das nicht aktiv, zumindest nicht meine Sponsoren. Es steht jetzt, naja gut, in manchen Verträgen steht es so teilweise drin, aber ich habe alle Verträge so gemacht, ich bin in erster Linie Sportler und ich möchte meinen Sport ausüben und ich bin nicht Influencer und Social Media Guy oder so. Aber trotzdem ist das für die Sponsoren halt extrem wichtig und also wenn man sich gut verkaufen kann halt im Social Media, dann macht das natürlich auch wieder für das Jahr drauf halt bessere Grundlage für Verträge, um das Ganze auszuhandeln und so. Und du bist heutzutage als Sportler nicht nur noch Sportler, sondern du bist irgendwie trotzdem halt Influencer. Ne? Und
macht's dir Spaß? So halt Instagram? Fluch und Segen, ne?
Ja,
ist das eigentlich manchmal auch überfordernd, wenn du ständig was posten musst, ständig irgendwie auch antworten musst anderen Leuten? Es gibt ja bestimmt auch viel Zuspruch auf Stories und Anfragen etc., dies, das?
Also es ist wirklich teils, teils. Manchmal bin ich ein bisschen genervt, eigentlich nicht genervt, sondern dann schaffe ich es einfach nicht zu antworten. Überfordert auf alles. So. Und denke mir dann so, kacke, geht halt jetzt nicht.
Ja.
Aber ganz oft ist es natürlich auch cool, Feedback zu bekommen von Leuten und irgendwie so diese Resonanz aus dem Publikum, sage ich mal, zu bekommen. Oder man ist dadurch halt auch extrem nah an seinen Fans dran und es ist auch cool, denen irgendwie was mitzugeben und denen das irgendwie mitzuteilen. Aber manchmal, zum Beispiel jetzt halt, ist halt irgendwie auch so eine Phase, ich weiß halt nicht so richtig, was ich posten soll, weil es passiert halt jetzt nichts. Die nächsten zwei Wochen, die werden langweilig aussehen.
Dein Essen am besten. Es kommt immer gut an auf Instagram.
Ja, okay, muss ich ein bisschen mehr kochen. Kochen geht gerade echt scheiße, weil ich ja die Hand nicht benutzen darf.
Support your look.
Ja, ich war sehr viel essen in den letzten Tagen. Ja.
Geht auch gut in Jena, ne?
Ja, das war sehr schön. Deswegen, ich setze mich da manchmal immer selber so ein bisschen unter Druck und du musst jetzt wieder was posten, sind schon wieder drei Tage rum, dass du nichts gemacht hast und du musst deine Fans auf dem Laufenden halten und so.
Ja,
und
das ist schon so der Druck.
Dann guckt man auf die Followerzahlen und Wechsel-Account und so Sachen. Und obwohl es eigentlich am Ende völlig egal ist. So, aber man macht es halt irgendwie trotzdem. Und das muss ich auch manchmal noch lernen, mich da ein bisschen mehr zu entspannen. Weil mich stresst das manchmal echt.
Ja, ich finde, man wird ich kenne das. Ich finde, man wird so irgendwie so im Körper, da kommt so ein gestresstes Gefühl hoch und es ist so passiv gestresst.
Das hatte ich gestern.
Überfordert. Man kann nicht antworten, aber man will so gerne jedem antworten und es ist irgendwie ein ganz ekliges Gefühl. Und
oder man überlegt die ganze Zeit.
Man muss mal chillen eigentlich, weil es so wichtig ist es jetzt einfach
nicht. Und wenn man halt mal einen Tag schafft oder zwei Tage Kindestory hochlegt, ist halt so, aber ich stresse mich damit halt immer oft selber halt. Und zum Beispiel gestern war halt so ein Tag, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, du hast das letzte Mal am Donnerstag letzte Woche was gepostet. Oh nein, du musst unbedingt was hochladen halt.
Ja.
Und dann überlegst du, was lädst du jetzt hoch? Ein Racing-Bild ist irgendwie auch doof und das ist doof. Und eigentlich hast du keine Idee, eigentlich hast du gar keinen Bock, was hochzuladen. Ja. Aber du musst oder müsstest irgendwie, um den Account ein bisschen am Laufen zu halten halt. Dann lädst du halt irgendein Bild hoch und dann ärgerst du dich, wenn es nicht so gut ankommt oder so. Und dann, am Ende ist es eigentlich scheißegal.
Ja, aber man macht so ein Ding draus irgendwie.
Ja, voll.
Ich kenne es. Ich habe auch noch keine richtige Lösung gefunden. Ich habe manchmal überlegt, mir so Zeiten zu machen für Insta und die ganzen sozialen Medienzeug. Ja. Aber irgendwie in den Zeiten kommt dann auch immer kein Feedback und keine Nachrichten und die kommen eh immer, wenn man keine Zeit hat.
Ich verstehe auch manchmal nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Weil
der ist
manchmal,
ganz merkwürdig, oder?
Ja, also manchmal denkst du dir so, hey, ich habe jetzt gar nichts Krasses gepostet und gemacht und die Followerzahlen steigen und die Leute reagieren auf deine Storys.
Ganz komisch und manchmal ganz viele Likes, manchmal gar nichts. Wo ich denke, hä?
Also
das Bild war im Vergleich zum anderen voll ranzig. So.
Ja. Was auf jeden Fall immer gut ankommt, sind Bilder aus dem Daily Life, so habe ich irgendwie so mitgekriegt.
Wenn man nicht, so real bleibt.
Ja, genau. Ja. Also nicht mal unbedingt von irgendwelchen Fotografen, von irgendeinem Ding, sondern einfach zack, Handy irgendwo draufgehalten.
Irgendwie dieses Selfie Ehrliche.
Gemacht.
Und das ist ja eigentlich ein schönes Feedback, ne? Ja, wenn das Ehrliche das trotzdem noch hoch erhoben bleibt.
Ein schwieriges Thema.
Ja, das stimmt. Wie ist das mit Ernährung? Du bestimmt sehr kohlenhydratreich, oder?
Witzig, dass du das jetzt so sagst.
Ihr könnt bestimmt übelst Kohlenhydrate ballern.
Als nee, tatsächlich eigentlich, oder? Gar nicht so.
Echt? Also dann eher wie wir Kraftsportler, dass man schon, also ja. Du achtest bestimmt auch sehr drauf, oder?
Ja, schon. Also so die letzten 2-3 Jahre habe ich mich auch mehr mit Ernährung beschäftigt. Mhm. Oder seitdem ich eigentlich angefangen mit Radfahren so ein bisschen und in den letzten 2-3 Jahren schon verstärkt und halt so Klassiker, du isst eine Portion Nudeln und bist aber komplett hungrig danach,
ja,
wieder, weil es halt nur Kohlenhydrate sind so.
Ja.
Und das habe ich halt mega gelernt, irgendwie halt viel, oder ich versuche tendenziell weniger Kohlenhydrate eigentlich sogar zu essen. Und
die machen Eiweiß. Ja auch müde und brauchen lange für die Verdauung. Richtig. Ist ja eigentlich auch wieder blöd, wenn man ja. den ganzen Tag.
Also was du halt brauchst, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen Ausdauer und Grundlage machst, dann ja. brauchst du Kohlenhydrate schon.
Das stimmt.
Also außer du machst dann eine komplette Keto-Diät und dein Körper ist so auf die Verwertung von Fetten und Eiweißen angepasst, dass der aus den Fetten die Energie zieht, aber ja. das ist meiner nicht so. Ich esse ja. ja schon noch Kohlenhydrate, aber ich versuche halt dann irgendwie immer, zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, oder seit einiger Zeit esse ich weniger Scheibenbrot, aber mit viel mehr Käse, Frischkäse oder
genau.
Vielleicht esse ich halt kaum, aber halt so Sachen drauf, irgendwo da Hummus oder so Zeug.
Also mehr Fette
um
dann
das,
auch.
Genau, um das ja. halt irgendwie so zu kompensieren, aber dann von der Menge halt einfach weniger. Ja. Und Fette machen halt auch satt und machen länger satt und
genau.
schmecken gut. Und ich esse aber auch viel so, wie ich halt gerade Bock drauf habe und wie ich gerade merke, was ich gerade möchte. Ich versuche Zucker zu reduzieren und eigentlich, also es fällt mir sehr schwer, weil ich liebe Süßigkeiten.
Ist auch leider.
Das ist also echt ganz schlimm, aber ja. ich versuche eigentlich, also ich schaffe es keine zu kaufen, aber wenn ich dann irgendwo bin und in letzter Zeit, jedes Mal fahre ich mit der Straßenbahn durch die Stadt und muss ja. dann umsteigen und dann hast du jedes Mal die Versuchung, dir irgendwo was zu kaufen.
Das stimmt, dieses
so Eis oder so noch, ne? Das ist ein bisschen anstrengend, aber ja, ansonsten halt frisches Gemüse, relativ viel Obst esse ich halt, vielleicht auch ein bisschen zu viel, weiß ich nicht.
Solange du es verträgst.
Ja, und dann halt irgendwie Wasser trinken einfach.
Ja.
Und,
also müsst ihr jetzt nicht explizit irgendwie tracken und so Ernährungspläne?
Ich bin eh mein eigener Chef, also wenn ich nicht okay. sage, ich muss das machen, dann ich habe jetzt keinen Trainer, der irgendwie ja. sagt, mach dies und das. Und ich glaube, bei uns ist halt am Ende des Tages klar, wir müssen physisch fit sein und auch, ja, also wir brauchen Kraft, wir brauchen Ausdauer, aber der Kopf ist halt so wichtig bei uns und du kannst noch so fit sein.
Ja.
Wenn du es halt psychisch nicht auf die Kette kriegst, dann, ja. dann hast du halt, ja, dann kannst du dich noch so gut ernähren oder so, dann machst du es halt.
Und fühlst du dich jetzt wohler im Vergleich von vor 2-3 Jahren? Also jetzt, wo du so ein bisschen dieses Hintergrundwissen auch über Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und die ganzen Makros und Mikros hast. Und körperlich hast du dich garantiert auch verändert in
ja.
den 2-3 Jahren, wo du so richtig jetzt in die professionelle Schiene gewechselt bist, oder?
Also was ich halt erstmal schon generell vom Umstieg, vom Speerwerfen, was ich früher gemacht habe, zum Radfahren gemerkt habe, ist, dass ich ein bisschen an Körperfett verloren habe, weil ich halt mehr Ausdauer gemacht habe. Speerwerfen sind wirklich reines Krafttraining. Und beim Radfahren dann schon mehr Ausdauer auch gemacht. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren nochmal, also habe ich dann schon nochmal ein bisschen expliziter auf die Ernährung geachtet im Sinne von, also wirklich, das war vor 2 Jahren mal ein Sommer, wo ich gesagt habe, okay, ich verzichte mal jetzt 2 Monate lang auf Zucker im Sinne von Süßigkeiten und Co. Und habe ich plötzlich irgendwie nochmal 1,5 Kilo oder so abgenommen, reines Fett halt und war ja. mega dünn geworden, also verhältnismäßig, ne? Aber halt irgendwie so ein bisschen definierter Shredded. Geworden. Und das war irgendwie schon, also krass zu sehen so. Das ist also für mich schwer zu halten, weil irgendwie gar keine Süßigkeiten essen und man will sich auch ab und zu mal was gönnen.
Das stimmt, aber ich glaube, also gerade ist ja jetzt If It Fits Your Macros so ein bisschen im Lauf seit 1-2 Jahren und ja. man schafft es auch in der Balance sich zu halten, aber es benötigt echt viel Disziplin, muss ich ja. sagen, aus eigener Erfahrung.
Ich habe auch mal Kalorien getrackt zum Beispiel, wo ich das halt gemacht habe in der Zeit, habe ich dann irgendwie so immer so eine Phase von ein paar Wochen gehabt, wo ich dachte, ja. komm, jetzt guckst du mal, wie wenig geht.
Ja.
Wobei ich halt mega aufpassen muss, weil ich kann ja nicht nach dem Training nichts essen zum Beispiel oder
eben,
so. Weil
das also du musst ja wirklich
richtig, Energie also das muss man echt ballern. Sehr eintakten.
Ja.
Und was ich zum Beispiel rausgefunden habe, ich habe dann zum Abendbrot halt einfach ein bisschen weniger gegessen.
Ja.
Das hat dann gut funktioniert.
Sind schon die kleinen Cliffs, die dann wirklich
ja,
was
voll.
Ändern.
Und dann es reichen mal 200-300 Kalorien am Tag weniger.
Ja.
Ne?
Und ich meine, das ist bei uns jetzt auch Gespräch auf hohem Niveau. Andere Leute werden sich jetzt denken, was labern
ja,
die.
Nein, das stimmt allerdings wirklich. Es geht nicht um 2-3 Gramm Körperfett am Bauch.
Ich weiß, was du meinst.
Und jeder
Leute
andere
hassen
sieht
mich
das
immer,
gar nicht.
Wenn ich darüber rede, weil ich mir denke, okay.
Ah, voll witzig. Ja, aber du bist auch sehr definiert.
Ja, ich habe es auch geschafft, jetzt die Form zu halten und habe jetzt auch nochmal geschreddet die letzten Wochen, so schön in der Prüfungsvorbereitung. Das brauche ich dann nochmal, es gibt nochmal so einen zusätzlichen Kick. Und da haben die Leute zu mir gesagt, bist du behindert? So, also.
Ja, aber irgendwie ist es auch cool, finde ich, wenn man seinen Körper dann anguckt und sich einfach wohlfühlt.
Es ist
cool
einfach. Findet. Und ich muss sagen, wenn man einmal so eine Form erreicht hat, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber man will die auch halten, weil es irgendwie, man startet auch so fit und energetisch in den Tag und man strahlt es irgendwie auch aus und man ist so, mein Vater sagt zum Beispiel immer, oh, ich springe hier die Treppe hoch wie so ein junges Reh, der hat jetzt auch irgendwie in dem letzten Jahr, glaube ich, 12 Kilo abgenommen oder so. Und der fühlt sich jetzt wie so ein neuer Mensch. Und das ist wirklich, wenn man das dann einmal so weiß, wie fit der Körper ist und wie jedes Kilo auch zählt, ne?
Ich habe letztens auch mit jemandem gehabt, der, also hat mir so ein bisschen über übergewichtige Menschen, und dann haben wir so drüber geredet und haben gemeint, die können doch keinen Spaß am Leben haben, wenn jede Treppe steigen anstrengend ist, wenn es anstrengend ist, aus dem Auto auszusteigen, so, dann muss ich doch irgendwie was tun, oder? Dass ich wieder, vielleicht, weiß nicht. Es ist einfach anderes. Wir denken vielleicht da ein bisschen anders, aber...
Ich glaube, die versickern in ihrem... Und dann kommst du schnell in die Spirale. Ja. Ach, jetzt ist es eh egal und es bringt nichts mehr. Ja. Aber die wissen gar nicht, wie schön das Leben ist, wenn man so leicht und...
Aber die Couch ist ja auch bequem.
Ja, und ich meine, wir können ja auch viel essen. So, ne? Ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hier runterhungere jeden Tag. Und also ich esse auch Süßigkeiten halt im Maße. Und sie schmecken viel besser, wenn man nicht immer überall...
Das stimmt.
Und ich finde auch, man isst mit einem ganz anderen Bewusstsein. Wenn du weißt, wenn du dieses Hintergrundwissen hast, okay... Dieses Brot ist jetzt Kohlenhydrat und wenn ich jetzt davon noch drei mehr esse, dann, also ich glaube, vielen fehlt vielleicht auch einfach das Wissen irgendwie.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich auch überlege, wie ich früher zu Hause halt gegessen habe, weil als Kind, ne, kriegst du ja von den Eltern vorgesetzt, aber was es bei uns an Süßigkeiten zu Hause gab und es war Standard, dass der Schrank voll war und dass es dies und das und jenes. Und dann gab es am Wochenende die Pommes aus der Fritteuse. Also ich meine, wir haben nicht ungesund die ganze Zeit gegessen.
Nee,
aber
ist schon klar. Aber
halt so Sachen sind für mich jetzt so No-Gos einfach geworden. Und das möchte ich auch, wenn
oder
ich
was Besonderes, ne?
Ja, gut, genau, richtig. Ich hole mir auch mal Pommes bei Fritz mit. Genau, aber, und das ist halt einfach irgendwie ein anderes Level halt. Aber man muss, also das will ich auch immer dazu sagen, nicht übertreiben halt. Ne? Man kann sich da, glaube ich, auch voll drin verrennen und irgendeine Störung dann entwickeln. also easy peasy und das machen.
Und ich finde immer, Bewegung ist der Schlüssel. Also mir würde Essen gar keinen Spaß machen, wenn ich keinen Sport machen würde. Ich merke das in Verletzungsphasen oder wenn ich krank bin. Es bockt einfach nicht, wenn du diese Energie nicht umwandeln kannst.
Ey,
und das ist so geil.
Geil, wie du das sagst, weil wenn ich viel gegessen habe, dann habe ich auch so in einer Stunde richtig Bock, mich jetzt zu bewegen und diese Energie zu nutzen.
Und du hast auch einen übelst krassen Pump oder einfach krass viel Energie beim Fahrradfahren. Das merkt man einfach, wenn man die Energie sofort umwandeln kann. Und das, guck mal, wenn man jetzt gar keinen Sport macht, ich glaube, da weiß man gar nicht, wie geil Essen sein kann, weil es ja wirklich so das Benzin ist.
Und was auch krass ist, jetzt zum Beispiel die letzten anderthalb Wochen, ich kann mich ja nun einfach nicht so viel bewegen.
Ja.
Und man isst doch automatisch so viel weniger. Ich habe mir gestern Gnocchi zum Mittag gemacht.
Oder?
Ich esse normalerweise fast so eine ganze Packung.
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Zwei Drittel da.
Mich fragen auch immer die Leute, hä, wie kannst du denn so viel essen? Ich so, Alter.
Ja. Ich mache halt Sport. Ich verbrauche fast so 3000 Kalorien am Tag, wenn ich normal Sport mache.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist,
wobei das auch nicht so viele sind, weil gleich zu irgendwelchen Jungs, ne?
Das stimmt. Aber es ist schon krass, wenn man viel Sport macht und das dann gleich umwandelt, dann ist es einfach irgendwie so ein Lifestyle. Man liebt das Essen auch richtig, weil man...
Jetzt haben wir uns vom Essen voran.
Ja. Ach, geil. Aber worüber ich auf jeden Fall noch reden wollte, du hast gesagt, du kommst aus der Leichtathletik.
Ja.
Wann hast du denn damit angefangen? Beziehungsweise warst du schon immer als Kind so den Drang zur Bewegung wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich glaube schon, weil meine Eltern haben mit 5 oder 6 dann gesagt, so, du gehst jetzt in irgendeinen Verein, weil du gehst uns auf die Nerven am Nachmittag.
Ja.
Und dann haben sie mich im Leichtathletikverein angemeldet, weil das einfach so da...
In Saalfeld?
Ja, genau, in Saalfeld.
Geil.
Beim Herrn Burmeister damals, weiß ich noch. Weil das so das größte, also... Da machst du halt die vielseitigsten Sachen, waren so meine Eltern der Meinung. Und dann haben sie mich noch in den Schwimmverein gesteckt, weil sie gesagt haben, Seepferdchen reicht nicht, du musst richtig schwimmen können. Erst wenn du alle 4 Schwimmarten beherrschst, darfst du da wieder
ausdrehen. Am Schwimmen ist so müde, sehr gut.
Ja, genau, dann habe ich immer Dienstag, Donnerstag schwimmen und Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitag Leichtathletik. Und das habe ich dann, das Schwimmen habe ich so gemacht, bis ich 10 war, 4. Klasse. Und dann wollte ich halt irgendwie ein was richtig machen und habe mich dann für die Leichtathletik entschieden. Und habe dann, also früher viel Crossläufe gemacht, dann halt auch mehr.
Also hat sich schon immer so ein bisschen ins Gelände gezogen.
Ja, schon. Also das war genau diese, mir hat sogar am Anfang dieses Crosslaufen und so, hat mir echt richtig Spaß gemacht. Problem war dann, dass die Strecken immer länger wurden und irgendwann musste ich halt so 7, 8, 10 Kilometer laufen und das war mir, hatte ich keinen Bock drauf.
Ja,
es ich hatte irgendwie so eine halbe Stunde also und kein das hat gereicht. Nee, ich hatte lieber Bock auf Getting Tough, ich würde es mitmachen. Wo, da gibt es ja dieses hier.
Ich habe überlegt, das zum Schluss das nur zu machen, kürzer. Diese 2 Kilometer. Lass die mal machen, einfach nur die 2 Kilometer. Das, weil an sich ist mir das einfach zu lang. Da genau. Muss ich jetzt drauf
ich muss keine 25 Kilometer und durch
ich die weiß Kupack nicht, dieses Runners, ich spüre es nicht. Ich will einfach nur ankommen dann.
Ja, genau.
Aber diese kurzen Strecken, das bockt.
Genau, ja. Voll, bin ich
ja,
auf deiner
also
Seite.
Bin ich voll auf deiner, ja,
Power.
Ich merke, wir verstehen uns.
Ja, na, und dann habe ich halt also richtig leichte DD-Wettkämpfe dann und so gemacht. Mehrkampf eigentlich dann erstmal. Und bin dann über den Mehrkampf zum Speerwerfen gekommen. Habe dann hier in Jena, also weil ich halt technisch Defizite hatte, bin ich dann hier zum Techniktraining nach Jena gegangen. Zum Speerwurftrainer so ab 2012, 2013 und habe dann, ja, oder 11, 12 eigentlich schon, genau. Bin dann immer, ey, es war auch krass, wenn ich überlege, ich teilweise 2 bis 3 Mal die Woche nach Jena gependelt bin, nur zum Training.
Oh,
hier.
Krass.
Vor allem dann in der Oberstufe, weil man irgendwie mehr Zeit hatte.
Ja. Ja.
Irgendwie weiß auch nicht. Habe ich dann, habe ich Vollgas gegeben im Speerwerfen und das ist dann aber darin geendet. Also ich bin dann nach dem Abi halt nach Jena gezogen und habe dann, ja, Vollgas gegeben mit Speerwerfen, weil 2 Mal am Tag trainiert und so. Und das hat dann dazu geführt, dass ich meinen Ellenbogen relativ häufig verletzt habe. Also der Punkt war immer, dass ich nicht 100% optimale Technik hatte.
Ja.
Und dann hat es halt immer mal reingehauen, wenn du halt dann einen Speer falsch triffst. Und also das Problem war, mein Ellenbogen hing immer zu tief. Okay. Und dann hat sich halt die Sehne inne, das Golfer-Ellenbogen quasi, nennt man das. Also Golferarm. Und hat sich halt entzündet und ja. Dann konnte ich halt wieder irgendwie 3, 4 Wochen nicht werfen oder 2, 3 Wochen. Und dann
man kriegt das auch nicht mehr so richtig raus wahrscheinlich, wenn man schon so alt ist, ne?
Also
wenn
man hätte, Technik also ja, das war halt das eine Schwierige, sondern wenn du eine Technik einmal irgendwie falsch erlernt hast, das ist es schwer, die wieder zu verändern. Und es ist halt schwerer, irgendwas, also leichter irgendwas Neues zu erlernen. Und dann war halt irgendwie auch so ein bisschen, also die Motivation war dann irgendwie auch so ein bisschen weg, wenn man halt 2 Saisons nicht werfen kann, weil man sich immer wieder irgendwie verletzt, ne? Und dann habe ich halt mit Radfahren angefangen. Weil also ich hatte dann 2014 meinen Ex-Freund kennengelernt.
Ja.
Und der ist halt Mountainbiker. Und der.
Also war doch für was so gut.
Ja, der war schon ganz okay. Nee, alles cool. Und das war witzig, weil unser erstes Date damals, sag ich mal, bestand aus Mountainbiken, weil ich halt irgendwie.
Ein bisschen Fahrradfahren.
Ich habe halt zu ihm gesagt: Ja, ich würde unbedingt mal. Ich weiß, dass du hier Mountainbike-Touren und so machst und ich würde gerne mal Fahrrad fahren mit dir. Da war sind wir mir an Stausee gefahren halt.
Ah, Klassiker. Das sind geil, die Strecken.
Aber wir sind einfach nur Feldweg runtergefahren, ne? Und ich war halt so fasziniert von diesem Fahrrad, weil es ein Fully war, also mit Federung.
Ja, Alter, ganz anderes halt, Gefühl, ne?
Ja, übelst krass, die ganze Zeit nur mit einem Hardtail zur Schule gefahren, ne?
Ja.
Und dann mit diesem Fully da diesen Feldweg runter und er kam nicht drauf klar, wie schnell ich gefahren bin und ich so, hä, das bin nicht ich, das ist das Fahrrad. Das fährt halt einfach, ne?
Ja.
Und damals hat er irgendwie gleich gesagt, ja.
Das also er hat dann so gelegt.
Irgendwann, ja, er hat dann irgendwann so angefangen und dann bin ich auch ab und zu mal mit seinen Leihbikes halt irgendwie gefahren. Durfte ich mir meins ausleihen. Aber habe immer gesagt, nee, ich darf kein Mountainbike fahren, das ist zu gefährlich, wenn ich mich verletze fürs Speerwerfen. Bin ja eh schon immer verletzt gewesen. das geht nicht. Und er hat dann immer schon so mit mir mitgelitten und hat gesagt, boah, wenn du nur halb so viel fürs Downhillfahren trainieren würdest, wie du fürs Speerwerfen trainierst, dann wirst du deutsche Meisterin. Und das war halt ganz cool, weil das war dann 3, 4 Jahre später der Fall.
Alter, krass. Und hast du hast du irgendwann den Switch gemacht, so auf dieses Mountainbike?
Es war komplett harter Cut eigentlich. Im Sommer 2015, das weiß ich noch, Mitteldeutsche Meisterschaften in Bonner gehabt, im Speerwerfen, 5. Versuch, Ellenbogen wieder verletzt. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Und ich gesagt, so, und jetzt ist die Saison eh rum und jetzt fahre ich Fahrrad.
Krass.
Ich probiere es jetzt mal.
Ja.
Und dann haben wir damals...
Wie alt warst du da?
Da war ich 19, also 2015, glaube ich, bin 19 geworden in einem Jahr. Und er hat mir dann ein Rad gekauft. Ich hätte mir das nicht finanzieren können als Student.
Wie viel kosten die so?
Zu viel. Wenn
man fragen darf.
Also, da oben kein Limit, ne? Aber wenn du ein gutes, brauchbares haben willst, musst du schon so 4.000 Euro hinlegen. Meine Räder, die ich fahre, die kosten mehr als doppelt so viel.
Ja.
Mittlerweile. Ja, und er hat mir dann Gebrauchtes gekauft. Das bin ich dann gefahren in der Saison, die 3 Rennen, und dann hat er es wieder verkauft.
Ja.
Ne? Und dann habe ich schon für 2016 schon ein kleines Sponsoring ranbekommen, sodass ich das Rad halt nicht voll bezahlen musste.
Das sind dann diese 20-30%, die man bekommt und dann
genau, mehr. Genau, ja. Über einen Bike Mike in Pösneck damals war ganz cool, der hat mich da am Anfang unterstützt. Ja. Und dann ab 2017 dann eigentlich, seitdem bin ich bei Santa Cruz und habe dann über den Jenbike-Radladen hier in Jena, weil ich dann ja jetzt auch in Jena gewohnt habe und so. Und der sich da auch gekümmert hat, was Santa Cruz angeht. Mhm. Und seitdem bin ich bei der Radmarke und muss für die Fahrräder seitdem nichts mehr bezahlen, was echt geil ist.
Ja, aber auch absolut verdient.
Ja. ich muss das schon immer ein bisschen würdigen, weil es ist schon geil, den Sport auf dem Niveau, wie ich das jetzt mache, halt ausführen zu können und davon jetzt auch leben zu können. Ja. Und das ist echt, bin ich immer dankbar dafür.
Wie ist das eigentlich vom Verdienst her? Also du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber verdient man da pro Wettkampf oder wie darf man sich das denn vorstellen als Laie?
Ja, also ich habe Verträge mit meinen Sponsoren, die Summe X halt beinhalten und die waren bisher immer auf Fest oder mehr auf Festbasis ausgelegt. Das heißt, egal welche Platzierung ich einfache, bekomme ich halt das und das Gehalt.
Also eigentlich ziemlich human, ne?
Genau. Und die sind jetzt auch nicht irgendwie gebunden an irgendwelche Ergebnisse oder irgendwie sowas. Und ich habe jetzt aber so seit letztem, beziehungsweise speziell auch diesem Jahr halt das mehr auf Prämien ausgelegt. Das heißt, ich habe einen bestimmten Festbetrag, den ich bekomme, unabhängig von dem, was ich fahre. Wenn ich dann aber eine gute Platzierung einfahre und damit bekommt der Sponsor ja auch nochmal mehr Werbung und so weiter und so fort, bekomme ich dann als Gegenleistung halt auch nochmal einen kleinen Obolus obendrauf. Denn das sind halt so, also das ist das eine so, ich habe halt einen großen Hauptsponsor, der wirklich viel finanziert, über das halt die ganzen Reisekosten und Co. Okay, eigentlich hauptsächlich
laufen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Ja.
Und von meinen ganzen anderen Sponsoren, von den kleineren Sponsoren, das sind dann so die Gehälter, wo ich dann auch so ein bisschen mein alltägliches finanzieren kann und auch mein Leben jetzt quasi, also mein Gehalt dann sozusagen. Und dann habe ich noch so ein paar Partner, die auch nicht aus der Bike-Branche eben kommen und mich da ganz gut unterstützen, auch aus der Region einfach hier, die den Sport halt cool finden und mich da finanziell unterstützen, das ist mega cool. Die Sporthilfe ist seit diesem Jahr jetzt auch dabei. Die und mich da monatlich
bist du da immer jährlich gebunden an die Verträge?
Das ist auch, wie du es halt aushandelst. Ne? Ja. Und ich habe jetzt die letzten 2 Jahre jeweils immer ein Jahresverträge gehabt. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich gesagt habe, ich möchte ab nächsten Jahr keine Einjahresverträge, sondern eigentlich 2 bis 3 Jahresverträge, dass du auch ein bisschen Planungssicherheit hast. Ja. Aber ich wusste halt die ganzen Jahre jetzt immer nicht, boah, wie wird es nächstes Jahr weitergehen? Also eigentlich war der Plan für 2020, ich mache ein Jahr mein eigenes Team und wechsle dann in ein großes Team. Ja. Dann war 2020 so verkurkst mit Corona und Co. Und ich konnte eigentlich,
wann ja kaum merkt man mal wieder irgendwie zu viel Plan davon auch
ja, nicht. Ja, dann haben wir halt gesagt, okay, komm, wir machen ein Jahr noch weiter so als Nina Hoffmann Racing mit eigenem Team. Also wieder nur ein Jahresverträge gemacht. Und jetzt möchte mich jetzt diesen Sommer entscheiden, entweder bleibe ich bei meinem eigenen Team, ziehe das aber vielleicht nochmal ein bisschen größer auf und mache das für die nächsten 3 Jahre oder so. Oder ich wechsle halt in ein Team. Und wenn du halt in einem großen Werksteam bist und für die fährst, läuft es eigentlich so, dass du dann dein Gehalt vom Team bekommst. Dann kriegst du nicht von einzelnen Sponsoren oder weniger das Geld, sondern kriegst halt von deinem Team das Geld und fertig. Außer du kümmerst dich natürlich nochmal extra irgendwie um bestimmte Verträge.
Hat auch seine Vorteile, so. Erst ist so beides, ne, wie wir schon gesagt hatten.
Ja, voll.
Und was sind so die nächsten großen Ziele? Also auf jeden Fall jetzt erstmal weiter Fahrrad fahren, ne?
Ja, jetzt, also primäres Ziel ist erstmal fit werden.
Ja, und das stimmt.
Genau, und dann...
Schon ausgeblendet.
Voll. ich hab voll den WM-Titel irgendwie auf dem Kopf, also im Kopf und auf dem Schirm. Mhm. Und das wäre schon ein Träumchen. Ja. Aber da kann so viel... Also kannst du einfach Pech haben. WM ist halt ein einziger Lauf und ja, keine Ahnung. Gesamtweltcup-Sieg wäre halt noch was mega Geiles. Also das ist mir fast sogar noch ein bisschen wichtiger oder wäre mir mehr wert als so ein WM-Titel, weil es halt, ein Gesamtweltcup-Sieg zeigt halt mehr Konstanz und Konstanz ja eben aus oder zeigt es. Und ansonsten außerhalb vom Sport meine Masterarbeit schreiben und mein Studium abhaken.
Könnte man das in der Off-Season gut machen?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Man muss sich halt dahinter klemmen, man muss es halt machen. Ja. Ne? Ich sehe schon wieder kommen, dass der Winter kommt und ich habe schon wieder 1000 andere Dinge zu tun, weil du glaubst gar nicht, was man alles außerhalb...
Doch, und das sehen die Leute nicht und das ist ganz fies.
Ich habe die ganze letzte Woche, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich habe ich ja nichts machen können mit der Schulter, aber dadurch, dass ich war bei der Physio jeden Tag gewesen, ich habe trotzdem versucht, so ein bisschen Sport zu machen, dann bist du mit der Schulter, kannst du ja nicht so viel und es dauert alles ein bisschen länger und zack, ist irgendwie die ganze Woche rum.
Ja.
und du kommst zu nichts. Obwohl ich mir jetzt eigentlich gesagt habe, okay, jetzt bist du verletzt, jetzt setz dich mal ein bisschen an deine Masterarbeit ran. Also du musst dich dann einfach motivieren dazu, das irgendwie auch durchzuziehen und zu machen. Ja. Dann geht das halt auch schon. Aber man verfällt auch ganz schnell.
Ja, das ist die gute so Prokrastination. Und
gibt
ja,
so viel, also es gibt so auch viel andere Schöneres sinnvolle Sachen zu tun. Ne? Also ja. Ist ja jetzt nicht so, dass ich rumhänge und dann nichts mache.
Nee,
oder so,
aber auf jeden Fall nicht, aber ja.
Ja. Nee, aber ich will das, also ich habe das schon
sitzen
das Ziel, das
Studium. Allgemein schwer.
Am Laptop sitzen, bei gutem Wetter.
Grausam, ja.
Deswegen ist eigentlich der Winter mal ganz schön für Uni
ja,
und Studium.
Ja, das stimmt.
Jetzt meistens ja eh dann früh dunkel und ja, schlechtes Wetter.
Sommer ist schrecklich. Ja. Hätte ich dir jetzt auch nicht empfohlen für eine Masterarbeit. Ja, das wäre dann halt schon nice, wenn du die hast, dann kannst du dich ja so komplett aufs Fahrrad fahren. Ja. Und hast einfach den Abschluss und kannst dann jederzeit.
Genau, ich meine, ich habe ja zum Glück schon den Bachelor, das heißt, ja, wenn jetzt alle Stricke reißen sollten aus Gründen, habe ich immer einen Abschluss, aber eigentlich ist es schon Ziel. Nee, doch, ja, ich mache den Master auf jeden Fall. Jetzt bin ich kurz
jetzt,
davor.
Jetzt ist es aufgenommen.
Ja, ich. Scheiße.
Kann nein, ich noch rausschneiden? Nee. Ja, es ist schon einfach irgendwie cool. Es ist ja eigentlich im Leben so eine kurze Zeitperiode, wo man seinen Arsch nochmal zusammenkneifen muss und dann, es ist schon lohnenswert.
Ja, und
man
wer weiß,
ja
so was
weit
ist später.
Man hat es ja so weit auch gepackt und ja, ja.
Sieht aber nicht schön aus im Lebenslauf mit.
Nee.
Studium abgebrochen, kurz vor der Master.
Es passt ja auch nicht zu deinem Lifestyle. Also
nee,
so,
das passt auch
du
nicht zu mir.
Es gibt es ja überall 100% und das ist dann auch ja, in der Masterarbeit.
Wäre jetzt auch untypisch für mich, wenn ich ja, das nicht
eben
durchziehen würde.
Ja. Das stimmt. Eine wichtige Frage ist mir aufgefallen. Es läuft jetzt Tour de France auch. Ich weiß gar nicht, ob sie noch läuft. Aber
ja, doch,
letzte
doch.
Ja?
Okay. Ich habe gestern sogar zwischenzeitlich geguckt, weil ich
ja,
wieder bei der Physio lag.
Wenn man so zwischenschaltet, das ist immer ganz
hatte,
geil. Ne?
Ja.
Motiviert das, wenn fremde Leute einen da irgendwie zuschreien? Das habe ich mir nämlich die ganze Zeit
am Strecken
gedacht. Ja.
Mega.
Ja? Und was schreien die überhaupt? Also einfach so, auf geht's los?
Ja, also was echt witzig ist und was schon andere Sportlerinnen auch gesagt haben, meistens hörst du mit dem Rennlauf nur so einen, das ist einfach laut.
Mhm.
Und du hörst, dass die Leute halt schreien, die haben oft Kettensägen und Hupen und Trompeten und alles Mögliche mit und schreien halt. Aber krass ist, und das hörst du raus, wenn sie deinen Namen halt rufen. Also wenn sie nicht einfach nur schreien, weil jemand kommt, sondern die wissen, du kommst und die rufen Nina oder so. Und das hörst du auch. Und das bleibt auch mega im Kopf,
ja,
irgendwie. Und das motiviert einen.
Vielleicht nochmal 5 PS mehr.
Übelst, ja.
Und auch okay, so klein, also ist motiviert.
Ja, also mega. Auch so Kleinigkeiten. Es sind ja immer ein Haufen Fotografen im Training, auch in der Strecke.
Ja.
Und mittlerweile gehöre ich schon zu einer Top-Fahrerin und dann geht's halt, dann hörst du nur so, ah, Nina is coming. Und dann siehst du, wie alle Fotografen sich bereit machen.
Okay, krass.
Dann fühlst du dich
ja
schon mal ganz kurz cool.
Ja, doch, das glaube ich schon.
Darüber.
Oh Mann.
Weil es halt irgendwie vor 2 Jahren noch so war, dass halt keiner auf dich geguckt hat und du bist halt irgendwie nur ein bisschen mitgefahren. Ja, und jetzt halt
aber so wie du wirkst, scheint es dich jetzt gar nicht irgendwie abgehoben zu machen oder so.
Ja, wäre schlimm, wenn, oder?
Das stimmt, aber ich glaube,
bin auch nur ein Mensch.
Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die da garantiert dann irgendwie hoch erhoben durch.
Ja, da kann man sich auch schön was drauf einbilden.
Ja.
Man, ja, das schafft man schon.
Ich glaube
schon. Muss man nicht.
Also, du läufst noch ganz normal durch die Nervosität.
Ja, zum Glück.
Geht's noch mit den Crew?
Ja. Ich brauch noch keine Perücke, ne?
Noch geht's.
Alles easy.
Sehr schön.
Wobei, letztens musste ich tatsächlich schon ein Foto machen in der Fußgängerzone.
Echt?
Ja, ja.
Oh. Aber selbst die Momente sind irgendwie auch geil.
Ja,
oder?
Es ist schon sweet. Es ist schon okay. Das genieße ich auch ganz cool. Also es ist schon ganz witzig. Aber also ich, jetzt mal auch mal wirklich gesagt, es ist am Ende eine Randsportart, die ich halt betreibe.
Ja.
Und viele wissen auch gar nicht, was Downhill ist. Und von daher.
Aber es ist noch okay. Ich habe zum Schluss von meinem Podcast immer so 2 Fragen,
oh
die
Gott,
so ein bisschen den Podcast ausmachen. Alles gut, nichts Schlimmes. Was sind denn für dich im Leben so die 2 oder 3 wichtigsten Tugenden, die so deinen Alltag ausmachen und deinen Umgang mit anderen und so?
Also eins ist...
Also,
ja. Okay.
Ich dachte, du wolltest eine Gegenfrage stellen.
Nee, ich habe schon was im Kopf halt gleich.
Okay, das ging schnell.
Das Erste, was mir einfällt, ist irgendwie so als Zielstrebigkeit.
Ja.
Ich glaube, das macht meinen Alltag oder Ehrgeiz und Zielstrebigkeit halt dieses, ich habe eine Sache angefangen, dann mache ich die auch zu Ende und dann mache ich die halt auch gut. Was, glaube ich, super witzig, dein Umfeld oder weil du jetzt gerade auch gesagt hast, so mit anderen Leuten und so halt, talk about yourself less, irgendwie dieser Spruch. Hör halt irgendwie anderen zu und hör, wie es denen geht. Und also so machst du halt mega gut Freundschaften und kannst dich auf die Leute halt besser einlassen und erzähl nicht immer so viel von dir. Und es geht nicht nur um dich, sondern guck halt um dich herum
ja,
und hab dafür ein Auge halt. Und ich glaube, was halt noch so eine Tugend ist und die ich gar nicht gut beherrsche, ist halt einfach Geduld. Und du brauchst bei vielen Sachen einfach
ja,
Geduld.
Ja, das ist leider so.
Und das ist auch schwer zu lernen und zu können und so. Und ich finde es echt krass, so Leute, die es halt können und die da echt entspannt sind.
Und es immer wieder in Bewusstsein zu rufen. Also ja, ich finde, Geduld ist eins der schwierigsten Tugenden, die man irgendwie...
Ja, also das vielleicht hängt das auch ein bisschen mit der Zielstrebigkeit zusammen, weil nicht immer klappt halt was beim ersten Mal und dann musst du halt noch ein zweites oder drittes Mal ansetzen. Und ich habe zum Beispiel, ich habe früher davon geträumt, halt irgendwie mal vom Sport zu leben. Ich hatte auch die Olympischen Ringe in meinem Kinderzimmer halt an die Decke gemalt und so. Und dann ist es halt im Speerwerfen nicht so richtig geworden. Und ich habe es aber eigentlich immer irgendwie gewollt. Und ich habe mit Psychologie zu studieren angefangen, einfach nur, um irgendwas zu studieren. Also nicht, weil ich jetzt Bock auf Psychologie, also schon, aber das war es mal zweitens halt. Ich wollte schon immer Sport machen so. Und jetzt hat es halt funktioniert, auch wenn es über Umwege halt ging so. Und das ist halt, dauert halt manchmal immer ein bisschen.
Ja, das stimmt. Also manchmal ist es, glaube ich, auch irgendwie die indirekte Geduld. Also dass man immer noch das zweite Mal macht, das dritte Mal, das hundertste Mal. Ja. Und wenn man jetzt verletzt ist, dann ist es, also vielleicht sollte man bei Geduld nochmal auch so unterscheiden zwischen direkt und indirekt, weil jetzt ist man so direkt konfrontiert mit der Geduld. Ne?
Ja, voll.
Das macht es dann nochmal schwieriger irgendwie. Weil als Sportlerin ist es ja eigentlich völlig selbstverständlich, geduldig zu sein. Wenn was nicht klappt, dann macht man es nochmal und man steigert sich ja immer wieder. Da ist man ja eigentlich geduldig und das kann man ja auch.
Aber
wenn man
dann so auf Stillstand gesetzt ist, ne? Also man erträgt es einfach ganz schlecht halt irgendwie. Und es gibt auch genügend Sportler und die sieht man halt einfach nicht, die es halt nicht geschafft haben, da dran zu bleiben, das weiterzumachen. Und von den Geschichten hörst du natürlich halt nicht, ne? Ja, und ja. Ach, wir haben es, ja. Letztens das wieder vom Profisport zu leben, das ist echt, können halt nicht viele. So, und das
ist. Aber es gibt einige.
Ja, und das ist ganz cool.
Ja, auf jeden Fall.
Das hat doch irgendwie geklappt.
Ja. Genau, meine letzte Frage. Was ist denn dein Lieblingsessen? Schwierig. Fast noch schwieriger als die erste Frage.
Tatsächlich, also als Kind und früher... Spaghetti mit Tomatensauce
und ganz viel Käse.
Oh ja, und so einer schönen Fleischwurst drin angebraten.
Oh ja.
Ich hab's geliebt, ne?
Ja.
Ist natürlich ungesund, also nicht so gesund.
Aber geil.
Aber richtig geil. Also tatsächlich muss ich da jetzt echt passen, weil ich esse so viele Sachen mittlerweile gerne. Ich war früher überkrass mäklig und ich hab früher zum Beispiel auch keinen Käse gegessen, ne?
Also echt?
Weil du jetzt gerade sagst, mit viel Käse. Ich liebe jetzt Käse, aber ich habe früher keinen Käse gegessen. Und da gab es halt immer Nudeln mit Tomatensauce halt drauf und runter, ne?
Ja.
Das habe ich einfach geliebt. Aber jetzt ist mittlerweile echt alles.
Also klassischer
Ich habe die letzten Woche dreimal Brokkoli abends gemacht. Einfach nur Brokkoli gekocht mit Salz drüber und
musst du auch mal rösten nochmal im Ofen,
Übelst gut.
Alter. Ja, love it.
Und früher hätte mich jagen können mit irgendwelchen Gemüse.
Das stimmt. Gemüse hat man so richtig lieben gelernt, ne?
Ja.
Und Pancakes habe ich bei dir letztens gesehen.
Ja, stimmt. Da mache ich aber, ich will sie mal nicht Pancakes nennen, weil ich hau mal alles Mögliche rein. Und Quark und so und ein bisschen Kokosmehl.
Und wenn die Pancakes nicht werden, wird es so ein Kaiserschmarrn, wenn man nochmal so alles zerstört.
Richtig geil. Ich nenne es auch mal Kaiserschmarrn, wenn es nichts wird, weil du zu wenig normales Mehl genommen hast und es nicht bindet.
Safe, ey. Und dann machst du so ein
Milchschmarrn. Ja, Pancakes mache ich eigentlich auch echt ganz gerne.
Ja, da kann man auch alles gut super dran mixen. Ja. Ich habe auch letztens ein Rezept gesehen mit so geraspelten Möhren und Äpfeln noch rein. Das stelle ich mir
in
auch geil
Pancakes.
Vor.
In die Pancakes? Ja. Geil, das ist ein bisschen herzhaft.
Ja.
Cool.
Kleine Inspiration.
Ja, ich kann schon. Ja, nee, also echt essen bin ich mittlerweile komplett flexibel und esse sau vieles gern, außer Fisch.
Ja, Fisch gehe ich auch nicht so mitnehmen.
Aber ansonsten.
Sehr gut. Ist ja in Thüringen auch kein Problem.
Ja, das stimmt. Du musst nur Klöße essen.
Ja, dann danke ich dir für die wundervolle Aufnahme
und
dass du so offen über alles geredet hast. Das ist, ich denke, das wird ein Mehrwert für viele Leute sein. Und
schauen wir mal.
Ich gehe davon aus.
Okay, was sagst du?
Auf jeden Fall.
Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.